Heute in CT Uplink, der CT-Chefredakteur erklärt die neue CT. Das Fahrrad wird smart und neue Grafikkarten, die Pascal heißen.
CT Uplink.
Jo, herzlich willkommen hier bei CT Uplink im CT-Keller, der nerdigsten Show des Universums natürlich.
Mindestens.
Und wir haben heute hohen Besuch. Wir haben heute unseren Chefredakteur dabei, aber stellt euch doch mal erstmal der Reihe nach vor. Wer bist du denn?
Ich bin Lutz Labs, eigentlich aus dem Hardware-Ressort, habe mich aber diesmal um andere Themen gekümmert.
Ich bin Jan-Kino Janssen aus dem Hardware-Ressort.
Ich bin Johannes Enders, ich wurde ja schon vorgestellt.
Genau. Und ich bin Martin Fischer aus dem Hardware-Ressort.
Genau, und wir haben Johannes heute mal hier, ist eine Premiere, war noch nie da hier bei CT Uplink, das ist unser Chef. Also deswegen müsst ihr entschuldigen, wenn wir jetzt so ein bisschen von unten, von unten ihn anbeten.
Wo er der Kleinste ist.
Ne? Also bitte, das ist hier Majestätsbeleidigung. Nein, aber wir haben Johannes hier, weil zum ersten Mal seit langer Zeit sieht die CT anders aus. Ich kann sie mal einmal kurz hier in die Detailkamera halten. Oh, das ist das falsche Bild. Also man sieht hier jetzt noch nicht so den großen Unterschied, aber wenn man aufblättert, du kannst ja mal irgendwie, genau.
Also so ein paar Seiten kann ich mal ganz schnell zeigen.
Genau.
Also wir haben, dass ich da irgendwie.
Ich glaube, wir gucken gleich
nochmal. Wir gucken gleich nochmal genauer nach.
Ne? Genau, wir gucken nochmal genauer rein. Was ist denn da jetzt? Was ist da passiert, Johannes? Erzähl mal.
Ja, wir haben seit 13 Jahren nichts Systematisches an der CT geändert. Im Prinzip hat sich das immer nur so an kleinen Stellen ein bisschen verändert, wenn jemand gesagt hat, oh, ich brauche hier mal ein bisschen Farbklecks oder sowas in der Art. Und das hat den einerseits den Effekt gehabt, dass unser Layout komplett auseinandergelaufen ist. Also unser Anzeigenleiter hat gesagt, eigentlich sieht das Heft aus wie ein aufgerissenes Sofa. Und das war dann nicht mehr so richtig schön. Und wir haben uns dann einfach gedacht, Mensch, es soll alles drinstehen, CT steht für die Inhalte, aber es muss ja nicht unbedingt scheiße aussehen.
Nee, das stimmt.
Und haben uns dann eben dran gemacht, jemanden zu suchen, der mit uns zusammen das alles schön macht, haben eine Agentur gefunden, mit der wir an dem Layout-Konzept gearbeitet haben, eine Artdirektorin, die das mit uns zusammen eingeführt haben, und jetzt ist wieder erwarten es tatsächlich gelungen, die Ausgabe 9 zu drucken, und sie sieht anders aus und sie sieht viel besser aus als vorher. Das muss man erstmal als Zusammenfassung sagen.
Das muss ich sagen. Also wir hatten alle, weil natürlich die Arbeitsabläufe alle ganz anders waren. Aber wie lange hat denn jetzt diese ganze Konzeption von der Idee bis zum Heft, wie lange hat das jetzt gedauert? Weißt du das?
Also das hat über ein Jahr gedauert, weil wir wirklich sehr grundsätzlich rangegangen sind. Wir haben am Anfang erstmal wirklich alles in Frage gestellt. Also soll das komplett anders aussehen als vorher? Wollen wir das Heft vielleicht auch ganz anders strukturieren, ganz anders aufbauen? Und wir sind dann immer wieder drauf gekommen, und das hat auch die externe Agentur immer wieder gesagt, eigentlich steckt in dem alten System ganz schön viel Gehirnschmalz drin. Und wir sind dann...
Haben wir auch lange genug dran?
Lange genug dran gearbeitet. Und man kann ja auch sagen, es hat sich auch durchaus bewährt. Es gibt ja viele Leute, die das gerne so hatten. Und wir sind dann am Ende eigentlich auf den ersten Blick relativ sanfte Änderungen gekommen. Also als ich jetzt diesen Layout-Entwurf zum ersten Mal gesehen habe, als der so an der Wand hing, man so einzelne Seiten hatte, eigentlich so aus einem Meter Entfernung ist nicht wirklich was anders geworden. Aber ist es natürlich doch. Also es sind schon ganz schön viele andere Sachen. Eine grundsätzliche andere Sache ist, wir haben die Schrift geändert. Wir haben sie ein bisschen vergrößert. Sie wird dadurch leichter lesbarer, wirkt auch ein bisschen schöner auf der Seite. Wenn man sich aber zum anderen so manche Seiten einfach mal anguckt, ich weiß nicht, ob ich hier jetzt gerade ein Beispiel habe, wirkte sie auf die Entfernung gar nicht so ganz anders. Wenn du mal die 140 vielleicht in die Detailkamera hältst, wenn du die so ein bisschen Abstand hinhältst, das sieht nicht komplett anders aus als eine CT vorher.
Jetzt auf dem Kontrollmonitor hier, stimmt.
So aus der Entfernung, es ist jetzt nicht so, dass wir plötzlich wahnsinnig bunt oder komplett anders aufgebaut haben. Es ist auch vollkommen klar, dass der Text und die Inhalte weiter im Vordergrund steht. Aber wenn man ein bisschen genauer hinguckt, dann wirkt es doch, ja, schöner.
Wir sind da natürlich auch ein bisschen betriebsblind, weil wir natürlich dieses Heft in- und auswendig kennen, weil wir das ja seit Jahren machen. Und also für mich, ich habe es gestern mit nach Hause genommen und durchgeblättert, und für mich war es total heftig. Also das war was ist das? Das ist nicht mehr meine CD. Also ich fand es schön, aber das Witzige war, dass meine Freundin, der habe ich das gezeigt, die auch öfter mal CD liest und sie hat gesagt, ja, wie, ist doch gar nicht so doll anders. Ne? Also das kommt, liegt sehr im Auge des Betrachters und deswegen bin ich gespannt, was die Leute sagen. Haben wir denn schon Feedback bekommen?
Nee, direkt aufs Layout noch nicht. Wir haben eine Umfrage diesmal, also dass die Leute, die das Heft in der Hand hatten, uns bitte auch per Umfrage ihre Meinung sagen sollen, gerne auch in jeder anderen Form, so konstruktiv wie möglich natürlich. Aber bisher haben wir zum Layout noch keine ganz direkte Rückmeldung bekommen. Ich bin sehr gespannt, weil am Ende ist das natürlich das, wofür wir es machen. Ich meine, wir machen das nicht, damit es uns gefällt, sondern damit es unseren Lesern gefällt.
Ja, auf jeden Fall. Und du bist aber zufrieden damit.
Ich bin happy, ja. Also ja. Ich meine, man sieht hier, ich habe da so allerhand Zettelchen an meinem Exemplar dranhängen. Das sind Sachen, wo wir noch so kleinere oder größere Punkte uns ein bisschen angucken müssen, vor allem kleinere. Und ich habe mir aber auch einige Seiten notiert, wo ich wirklich so beim Durchblättern gesagt habe, Mensch, geil. Also hier zum Beispiel, hier so die Seite, also beim ersten Durchblättern war die Seite 82 meine Lieblingsseite. Wenn du die mal hinhältst, genau. Also da sieht man einerseits, das ist so ein Element, das ein bisschen anders aussieht. Wir wollen die Informationen stärker strukturieren. Bisher musste man sich zum Beispiel bei Tests manchmal so aus dem ganzen Test-Text raussuchen, genau. Was ist denn jetzt, wo geht es, um welches Gerät und so weiter. Und hier auf der Seite sieht man oben, dass wir das so ein bisschen in Tabellenform oder in so Kastenform stärker zusammengefasst haben. Und ich finde, diese Seite sieht einfach schön aus und sie ist übersichtlicher. Man weiß sofort, wo man was loslegen kann. Aber andererseits verschwindet jetzt auch der Inhalt nicht, sondern das ist einfach sehr deutlich. Das sind so Sachen, die ich schön finde. Andere Geschichte, vielleicht Seite 90, ein kleines bisschen später, finde ich ganz witzig. Das zeigt eben auch, dass wir nicht einfach überall viel mehr Bilder und viel mehr Fläche hingemacht haben, sondern wir haben jetzt einen Artikel, der früher einen großen Aufmacher gehabt hätte mit einem großen Bild oben drüber und wir haben gesehen, wenn man das Layout gut macht, dann muss man nicht einfach viel mehr Bilder haben, sondern man muss sie einfach gut einsetzen und hier die Seite hätte, glaube ich, im alten Layout insgesamt etwas weniger Text gehabt.
Ja, das stimmt. Und die Agentur, die das gemacht hat, das sind ja die, die durchaus auch andere tolle Zeitschriften gemacht haben. Ne? Ich glaube, Brand 1 haben die gemacht. Ne?
Die haben an Brand 1 mitgearbeitet. Bei Brand 1 ist ein ganzes Team dabei. Was sie genau bei Brand 1 gemacht haben, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Da haben sie mitgearbeitet. Sie haben uns eine ganze Reihe von nicht ganz so prominenten Beispielen gezeigt, die aber ganz überzeugend waren. Also es gibt den Fluter, das ist so eine Jugendblatt von der Bundeszentrale für politische Aufklärung und solche Sachen in der Richtung. Und dann haben wir mit denen sehr schön zusammengearbeitet. Smück heißen die Leute und wir haben ja vor allem sehr produktiv und auch mit Spaß, klar, auch mal mit Stress und Projekt hat natürlich auch immer Mistphasen zusammengearbeitet. Die haben uns kennengelernt, wir haben Leute kennengelernt, die auf sowas wie Layout mal ganz anders drauf gucken als wir vorher. Und das war lustig.
Aber das ist, wenn ich die richtig verstehe, dann ist das jetzt auch nicht in Stein gemeißelt. Das ist jetzt unser erster Versuch sozusagen. Wir müssen uns ja erstmal auch in diese Workflows einarbeiten. Da wird jetzt wahrscheinlich noch dran feingetuned in den nächsten Ausgaben.
Ja, so ein bisschen Feintuning wird natürlich passieren. Und natürlich, wenn man sowas neu einführt, da sind wirklich andere Arbeitsweisen dabei. Da macht man erstmal auch ein paar kleine Fehler. Also ich habe schon eine Seite, ich kann jetzt keinen Preis ausprobieren, aber ich habe eine Seite gesehen, wo ein Detail an der falschen Stelle steht, das eigentlich immer eine genaue Stelle hat. Und sowas passiert einfach, wenn man irgendwas macht, das ist ganz klar.
Also ihr könnt das Heft, wenn ihr den Fehler findet, dann
könnt ihr ihn behalten.
Ja, genau. Wo ich sage, dann kriegt ihr den Preis wahrscheinlich nicht. Aber wir würden uns auf jeden Fall sehr freuen von den Leuten, die regelmäßig CT lesen, vielleicht sogar ein Abo haben. Oder vielleicht habt ihr auch Lust, euch mal eine zu kaufen. Ja, das versuchen wir ja immer, euch so ein bisschen Bock aufs Heft zu machen. Also wir freuen uns auf jeden Fall, freuen uns immer über Feedback. Aber hier freuen wir uns gerade besonders, weil wir natürlich auch echt sehr aufgeregt sind, ob die Leser das eben annehmen oder ob die Leser sagen, nein, meine CT, die muss immer so aussehen, wie sie seit 1983 aussieht.
Als Oma noch jünger. Inzwischen haben wir ja seit 13 Jahren, vorher sah sie ja auch schon mal anders aus. Ja, man kann es übrigens auch in der App angucken. Die App enthält ja den ganzen Text als HTML oder die ganzen Seiten, aber auch die PDFs, wo man sich genau dasselbe Layout anschauen.
Kann man immer so umschalten.
Man kann das umschalten. Ist ganz cool. Den HTML-Teil haben wir jetzt noch nicht angefasst. Das ist nochmal eine eigene Geschichte, weil es da auch ganz andere Möglichkeiten gibt. Das werden wir irgendwann mal nachholen. Klar.
Witzig finde ich übrigens, hat mir neulich die, hier im Hintergrund sieht man noch die Erstausgabe der CT. dass man, also sie sieht natürlich völlig anders aus, aber dass man immer noch Sachen, also relativ viele Sachen wiedererkennt. Mhm. Also auch, dass Tests Prüfstand heißen zum Beispiel, wo die Leserbriefe sind. Und irgendwie finde ich das schon, irgendwie bin ich da ein bisschen, fast ein bisschen stolz drauf, dass man so einen Monolithen, der seit 33 Jahren in der deutschen Presselandschaft existiert, dass man da auch so ein bisschen Modernität und Tradition zusammen hat. Genau. Ja. Herr Fein, also wie gesagt, wir sind sehr gespannt auf euer Feedback. Sagt uns, ob ihr es gut oder schlecht oder warum, vor allem warum ihr es schlecht findet und warum ihr es gut findet. Wir freuen uns da sehr drüber. Aber trotzdem, mit den Überleitungen, das kann ich heute nicht so gut. Da ist ja mein Kollege Fabian Scherschel ja Meister drin.
Du, es gibt eine total schöne Seite, das ist die Seite 130. Ah, die können wir nämlich jetzt mal eben reinhalten.
Ja, das ist eine gute Überleitung. Da merkt man, dass er der Chef ist. Ne, genau, so, der weiß sowas. Ja, halt mal in die Kamera.
Die
genau.
Überleitung, ja, sehr schön.
Genau, das ist hier unsere Show-Off-Seite. Das ist auch, glaube ich, die habe ich auf Twitter, glaube ich. Die hat es
ja genau.
Auf Twitter gesagt. Die sieht sehr schön aus, genau. Ja, genau. Und da geht es um ihr Rad wird smart. Ich finde ja diesen Smart-Ausdruck, den finde ich ja ehrlich gesagt ganz schrecklich, aber man kann es ja irgendwie gar nicht mehr verhindern. Und da weiß jeder, okay, Smart hat irgendwas mit Internetverbindung zu tun.
Smart Home und
smart
so.
Fernseher, ne?
Smart Fernseher, Smartphone. Es ist alles smart. Natürlich wird auch ein Fahrrad irgendwann smart, klar, das hilft ja nichts. Ne?
Aber da musst du jetzt mal wirklich genau sagen, warum muss jetzt ein Fahrrad smart werden und wie wird das smart?
Kein Fahrrad muss smart werden.
Ah, das ist schon mal gut. Okay.
Also Johannes und ich fahren auch beide Hollandräder und wir sind auch, glaube ich, der Meinung, nicht jedes Fahrrad muss smart werden. Aber man kann eine ganze Menge Sachen machen und ich finde einiges davon wirklich, wirklich gut. Mhm. Also dieses Fahrrad, was hier auf dem Bild eben zu sehen war, das ist auch tatsächlich meins.
Das habe ich mir im Winter zusammengebaut.
Da sind so Kreise drumherum.
Genau, und da sind so Kreise drumherum, um das, was so funkt. Jetzt kann ich es Johannes gerade nicht zeigen, also unserem Video-Johannes, Joey,
weil der nämlich gerade woanders hier rumtobt. Aber das sind Kreise, wo jetzt gerade an diesem Fahrrad irgendwas funkt. Vielleicht halte ich es sogar noch mal ein bisschen näher dran. Ja. Das sind also diverse Stellen, wo man irgendwas anbauen kann, was so vor sich hin funkt. Das geht natürlich los, dass man irgendwie so sein Smartphone an der Lenkerhalterung packt, dann ist da noch so eine Fernbedienung dran, dann ist da noch ein Display dran für ein Radarrücklicht, was man da unterm Sattel sieht. Und
ich sehe an den Pedalen auch,
genau.
Also wird da die Trittfrequenz übertragen oder was? Oder
wo eine Sache ist Trittfrequenz, das ist aber das hinter den Pedalen. Mhm. Weil da die Sensoren sitzen.
Ah ja, okay.
Man kann tatsächlich auch die Kraft messen, mit der man auf die Pedale einwirkt. Mhm, das ist allerdings nicht unbedingt so eine Geschichte, die man wirklich, glaube ich,
die nicht so richtig spannend ist, ne? Weil ich kann mir ja für einen Zehner irgendwie so ein Tacho kaufen und was mich interessiert, ist die Geschwindigkeit, die Durchschnittsgeschwindigkeit.
Nee, dich.
Ja gut, okay. Achso, du meinst so Leute, die richtig...
Richtige Rennradfahrer, ja, die für die ist wirklich interessant, mit welcher Kraft sie da drauf rumtreten. Ich habe an meinem Fahrrad jetzt auch nur so einen Trittfrequenz- und Geschwindigkeitssensor dran. Also das reicht mir in den meisten Fällen auch
ja, genau.
aus.
Aber was ich so mitkriege so im Umfeld, dass worauf die Leute echt Bock haben, ist, glaube ich, eine Möglichkeit, ihr Smartphone zu laden. Weil das ist so Navigation, ist es einfach wahnsinnig praktisch. Du nix auch, hast du schon sowas?
Absolut. Ich hatte zwischendurch an meinem vorigen Rad was. Das ist mir leider dann zusammen mit dem Rad entwendet worden.
Okay.
Aber ich
hoffe, nicht hier auf dem Parkplatz.
Nee, hier bei uns nicht, anderswo.
hier haben wir keine Kriminalität bei CT. Ja, ich habe auch so ein Ding. Ich habe so eine Fahrradlampe, die so einen Fernlichtknopf am Lenker hat und da kann ich auch eine USB. Das Ding hat auch eine USB-Buchse, aber richtig zufrieden bin ich damit nicht. Haben wir gerade schon mal
am Anfang schon mal drüber geredet.
Das geht immer an und aus, weil der Pufferakku nicht richtig funktioniert. Gibt es da denn jetzt wirklich Möglichkeiten, dass das fest am, dass ich an meinem Fahrrad eine feste USB-Buchse habe und die funktioniert? Also nicht.
Gibt's fest ist immer so eine Sache. Ich habe tatsächlich zwei Sachen mal mitgebracht. Das sind zwei ganz verschiedene Sachen, würde ich sagen. Das eine ist nämlich ein kaufbares Gerät, was wir hier so haben. Das wird mit mitgelieferten Halterungen am Fahrrad
befestigt. Und hat das so eine Form, dass ich das im Zweifel in den Rahmen, ins Rohr reinsetzen kann?
Nee,
oder?
Kannst du eigentlich nur mit der Halterung dran bauen, entweder unten ans Rahmenrohr oder an den Lenker dran.
Aber solche Sachen sind ein bisschen gefährlich.
Das
ne?
ist weil gefährlich,
man, weil
ja.
man sofort sehen kann, oh, da ist irgendwas was, Tolles dran.
Genau. Also ich habe an einem anderen Fahrrad habe ich auch noch so einen USB-Lader in der Lampe drin, aber der ist natürlich auch ziemlich schlapp.
Ja, genau.
Der bringt auch so eine Lampe
und das ist toll, weil man natürlich nicht sehen kann, dass da irgendwie tolle Technik drin ist.
Das ist das Tolle daran. Aber die bringen halt auch keine Leistung, diese Dinger. Ja. Dieses Beyond Bike und auch der Forumsladder, den ich jetzt nochmal kurz in die Kamera halte. Das
ganz kurz, Leistung, da meinst du den Pufferakku mit, ne?
Nee.
Okay. Weil die Leistung bringt ja eigentlich der Nabendynamo.
Ja, den kann man aber entsprechend beschalten, sodass er so ein bisschen mehr Leistung bringt, als der offiziell bringen darf.
Aha.
Eigentlich darf so ein Nabendynamo nur 6 Volt, 3 Watt liefern.
Aha.
Und je nachdem, wie man den beschaltet, bringen die aber bis zu 12 Watt.
Aber dann ist das Treten auch schwieriger.
Das merkst du kaum. Also das sind ja
wenn es gute Nabendynamo.
Du hast als Durchschnittsfahrradfahrer so wahrscheinlich eine Trittleistung von ungefähr 200 Watt. Da merkt man nicht so viel von. Und vor allen Dingen, wenn es dann auf eine Tour geht, wo will man sonst so ein Ding auf die Dauer benutzen?
Ja, klar.
Da merkst du es eigentlich nicht.
Also das Ding klebe ich mir von mir aus mit Gaffertape oder so an meinen Rahmen dran.
Genau.
Und schließe es an meinen Nabendynamo. Ach so, und da ist dann die USB-Buchse,
Die auch mit
so einer Klappe durch
geschützt. Aber der ist nicht etwa so groß, weil die Elektronik so viel Platz braucht, sondern weil der Akkus dran sind.
Mhm.
Das heißt, also du lädst
erstmal.
Ja, hier kann man jetzt nicht austauschen. Hier in diesem Selbstbauprojekt sieht man ja, dass da Akkus eingelötet sind direkt.
Aha.
Die werden also im Prinzip erstmal geladen und dadurch hast du auch dieses Ampelproblem nicht.
Mhm.
Das heißt also, aus den Akkus wird dann dein Smartphone geladen.
Mhm. Und also wenn du diesen Pufferakku nicht hast, stell dich mir vor, ist wahrscheinlich auch schlecht für Smartphone, wenn er die ganze Zeit immer
an, aus,
ist wahrscheinlich nicht so richtig toll, oder?
Die Akkus stört das nicht so dolle. Das stört eher dich als Radfahrer, wenn du an der Ampel stehst.
Display immer an und aus geht.
An und aus und die erstrampelte Energie, die ist dann gleich wieder flöten, weil du jetzt plötzlich wieder das Display an hast.
Ja, okay.
Das Smarte an diesen Geräten ist aber eigentlich nicht das Laden.
Aha.
Sonst wären wir ja schon irgendwie fertig. Die können gleichzeitig noch beide Bluetooth.
Mhm. Warum will ich das haben?
Warum willst du das haben? Weil damit hast du ein Tacho.
Ah. Mhm. Das musst du jetzt genau erklären.
Also, Nabendynamo dreht sich, da sind ja so ein paar Pole drin. Man merkt das, wenn man Nabendynamo hat, wenn man das Rad schiebt, geht das Licht an und aus immer so ganz kurz. Das flackert so. Ne?
Mhm.
Und über diese Anzahl der Pole kann eben dieses Ding da drin berechnen, wie dich das Rad dreht.
Ich verstehe.
Können also auch sehr genau wirklich sagen, wenn du den Radumfang einstellst, wie schnell du wirklich fährst.
Ach, das ist ja super. Also man braucht dann nicht noch zusätzlich so einen Abnehmer, sondern das geht an, schließt einfach das Ding
an den Namen dran und gut ist.
Und es geht auch mit allen Nabendynamos, also mit
den
Standardteilen.
Da kann man in der App einstellen, welchen Nabendynamo man hat und welchen Reifenumfang man hat.
Das ist
und dann ist alles super.
Und gibt es da Apps dann für Smartphone, die sozusagen generisch dieses Signal auswerten oder muss ich dann die App von dieser Firma, die diesen Akku baut?
Unterschiedlich.
Okay.
Die Bluetooth-SIG, also die Jungs, die hier die Bluetooth-Obergewalt haben, die haben ein Profil definiert, Cascading and Cycling Speed.
Mhm.
Das heißt,
das ist in der Bluetooth-Spec ist das
drin. Also ob du jetzt so ein Ding hast, dass da die Geschwindigkeit übertragen wird oder was ich hier gerade noch habe, das ist so ein Sensor, der kommt eben hinten auf das hintere Ausfallende, der misst dann einerseits die Trittfrequenz mit einem entsprechenden Sensor an der Pedale und die Umdrehungsgeschwindigkeit des Hinterrades mit einem anderen Magneten.
Mhm.
Das können die im Prinzip alle verarbeiten.
Ah ja, okay, cool.
Die Jungs mit dem Forumsleiter hier, die haben es noch ein bisschen genauer.
Ne?
In diesem Fall die Jungs hier, das sind zwei Cousins, die das hier immer entwickeln.
Aha.
Die haben eine eigene App entwickelt und die übertragen zum Beispiel auch den aktuellen Füllstand des Akkus.
Und das ist sozusagen so ein Open-Source-Hardware-Projekt?
Ja, genau.
Ah ja, cool.
Kann man,
kannst du dann ja mal sagen?
Forumslader heißt das Ding.
Mhm.
Kann man sich nachlöten, ist ein bisschen Aufstand.
Und die App heißt Forumslader?
Ja, genau.
Tacho.
Steht auch alles detailliert in der CT drin. Also falls jemand sich mit dem Heft beschäftigen möchte, da steht es auch drin.
Das sagen wir immer erst nachher. Wir machen jetzt so ganz viel Laune und dann sind die Leute, oh, das wollen wir alles genauer wissen. Und dann sagen wir, kauft euch doch einfach das Heft. Vor allem diesmal, weil so tolles neues Layout
ist. Und schön.
Genau. Und schön. Ja, das ist cool. Aber was mich noch interessiert, ich finde, das ist da, was viele Leute, glaube ich, gerade wenn man längere Touren macht, da kommt man ja schnell auf die Idee, das ist echt besser mit dem Smartphone.
Ja.
Gerade wenn man so Navigations-Apps wie Naviki oder so verwendet, das ist besser als so eine blöde Faltkarte. Aber was auch noch cool ist, vor allem wenn einem sowas passiert oder wenn man vor sowas Angst hat, wie dir passiert ist, dass das Fahrrad geklaut wird, möchte man eigentlich gerne irgendwie so einen GPS-Empfänger am Fahrrad haben, mit dem ich im Notfall sehen kann, wo das Fahrrad ist.
Genau. Der aber nicht so offensichtlich ist.
Richtig.
Genau, ja. Fangen wir mal mit den einfachen Dingen an. Das hier ist so ein ganz kleiner Tracker, der empfängt tatsächlich GPS-Signale und sendet die per GSM, also per Mobilfunk, einfach weiter.
Aber der ist auch nicht speziell für Fahrräder.
Der ist nicht speziell für Fahrräder, den könnte man zum Beispiel mit ein bisschen Klettband oder so unter den Sattel kleben und dann sieht man ihn nicht. Allerdings ein Nachteil an diesem Gerät ist, man muss ihn alle 2 Tage abnehmen und laden.
Mhm. Ja, und das ist dann ja wahrscheinlich genau dann, wenn das Fahrrad geklaut wird,
habe ich
gerade vergessen.
Und ich bin ja so ein Freund von Lösungen, um die man sich eigentlich nicht kümmern muss. Mhm. Erst recht so an solchen Sachen wie Fahrrad. Und das hier sieht eigentlich aus wie ein ganz stinknormales Rücklicht, ist auch ein handelsübliches Rücklicht, nur das Innenleben ist ein bisschen anders. Da haben die Entwickler nämlich, Svelocate, auch einen GPS-Empfänger eingebaut und einen Mobilfunksender. Kostet natürlich auch dann gleich 200 Euro, ist klar. Aber wird vom Nabendynamo versorgt, wie jedes normale Rücklicht auch. Mhm. Man muss sich um nichts kümmern.
Das ist cool.
Das ist cool.
Und wenn man dann eben wissen will, wo sein Fahrrad ist, falls man es vergessen hat oder es nur geklaut ist, schickt man einfach eine SMS oder fragt per Mobilfunk nach, wo ist denn mein Fahrrad? Und wird hier
und auf einer Karte angezeigt. Beiden diesen Geräten ist wahrscheinlich eine SIM-Karte drin.
Genau.
Also man muss dann, was nimmt man da für einen Vertrag? Nimmt man dann so einen...
Den der Hersteller hier dir aufdrückt.
Ja. Ach so, okay.
Denn die SIM-Karten sind natürlich nicht wechselbar. Mhm. Erst recht nicht bei diesem, das muss ja auch irgendwie wasserdicht sein und
na klar.
Muss ja auch ein bisschen was halten. Ne?
Darfst ja nicht vergessen, das ist kein Handy. Ich habe auch keinen Bock, da mir irgendwie so eine spezielle, so einen Vertrag da abzuschließen. Das finde ich schon ganz gut, wenn das im Preis mit drin ist. Aber da muss man wahrscheinlich monatlich bezahlen, oder?
Das erste Jahr ist mit drin. Mhm. Wobei man jetzt sagen muss, dieses Ding, das Rücklicht kostet 200 Euro, dieser Trekimo, der kleine nur 100. Mhm. Könnte man erstmal denken, ja, verdammt, ist das wirklich teuer. Mhm. Wenn man aber dann die laufenden Kosten über meinetwegen 6 Jahre sieht, dann ist es schon wieder gleich.
Ja, okay.
Also da muss
was
man.
Was kostet das denn dann im Monat nach einem Jahr? Weißt du das ungefähr?
Das Rücklicht kostet pro Monat.
Hier im Heft steht, die Tracking Service kostet 40 Euro pro Jahr.
Genau, und bei dem Trekimo kostet es nämlich 6 Euro pro Monat, also 60 im Jahr, genau.
Ah ja, okay.
Und dann gleicht sich das natürlich im Endeffekt wieder an und man wird das natürlich auch nicht an einem 100-Euro Baumarktfahrrad dranbauen, sondern eher an einem,
weiß ich nicht. Sei denn, man will die Person auf dem Fahrrad, wie man ausspionieren.
Ja, da man hat morgens häufiger das Problem, irgendwo aufzuwachen und sich verzweifelt zu fragen, wo man sein Fahrrad gelassen hat am Abend vorher.
Oder das so, jeden
wenn
Tag,
man das Erlebnis
jeden Tag permanent, ja.
Ja, das ist cool. Also das finde ich durchaus interessant. Ich frage mich, ob womöglich irgendwann die Fahrradversicherungen sagen, ihr braucht sowas, sonst kostet eure Versicherung mehr oder so. Das ist natürlich gefährlich.
Das ist natürlich gefährlich, aber ich glaube, dazu ist die Verbreitung noch viel zu gering und eben vor allen Dingen bei nicht so hochwertigen Fahrrädern, da wird man nicht diesen Preis
dafür ausgeben. Nee, glaube ich auch nicht. Ist das denn echtes GPS oder ist das GSM-Triangulation? Weißt du das?
Soweit ich weiß, ist das echtes GPS. Sie behaupten es zumindest.
Aha. Und es wird aber sozusagen dann immer der letzte Stand übertragen. Das heißt, wenn die Räuber mein Fahrrad dann irgendwie irgendwo hinrollen, wo es keinen GPS-Empfang gibt, dann sehe ich hoffentlich den Eingang zum Haus zumindest. Okay.
Hofft man so, genau.
Ja, cool. Und eine Sache hast du dann noch, das ist so ein Schloss, ne?
Ja, das ist ein Schloss. Kannst das sieht auf Anhieb auch eigentlich ganz, ganz offiziell normal aus.
Aber ziemlich massiv, ne?
Naja, das weiß man natürlich. Also wir sind natürlich hier die Elektroniker und die ITler und nicht die Maschinenbauer. Also wie massiv auch, das oder? Wirklich ist. Also ich habe 3 Semester gehört im Studium, aber okay, irgendwie ja, vergiss gut, es. Okay. Also nee. Der Trick an diesem Schloss ist, dass es sich nur öffnen lässt, wenn man mit seinem Smartphone gerade in der Nähe ist.
Oh, wie nervig. Und was ist, wenn der Akku leer ist?
Dann hast du hier unten, da sind noch so ein paar kleine Taster, dann kann man über diese Tastenkombination das Schloss trotzdem öffnen.
Ah ja, okay.
Das heißt aber,
okay, das Ding geht also immer im besten Fall immer automatisch auf, wenn ich da in die Nähe
komme. Ja, du musst ein Knöpfchen drücken, eins von diesem Knöpfchen da unten, dann kannst du es öffnen, also damit es nicht einfach abfällt oder so.
Ja. Ne?
Und dann machst du es zu, drückst das Knöpfchen und es ist verriegelt.
Okay, also du musst löst das Problem, dass man, was eigentlich ja gar kein Problem ist, ne, dass man seinen Schlüssel nicht rausfummeln muss, dass man
genau.
Gut, das ist schon ganz gut. Ich habe so ein Schnappschloss drumherum, weil es viel bequemer ist. Also das wäre ein echter Sicherheitsgewinn, ohne dass man noch einen Schlüssel fummeln muss. Aber ja. Wie ist das, wenn der Akku in dem Schloss alle ist?
Das Ding soll ich, wenn ich mich recht entsinne, 5 Jahre halten.
Okay.
Und wenn es offen ist, dann kann man das irgendwie aufschrauben. Hier sind diverse Schrauben dran und den Akku also auch selbst wechseln. Das ist so eine Lithium-Batterie. Mhm. Okay. Die halten also auch einen Moment.
Okay, ja, das ist nicht... verkehrt, aber wir haben jetzt wahrscheinlich, okay, wir sind halt keine Maschinenbauer oder so, aber mal abwarten. Es gibt doch, glaube ich, so Internetforen oder so Freaks, die immer Schlösser kaputt spielen sozusagen.
Was ja, man hat zumindest keinen mechanischen Angriffspunkt über den Schließzylinder.
Ja, das stimmt.
Mhm. Ne? Also ja, dieses ganze Lockpicking funktioniert ja hauptsächlich über den Schließzylinder und der ist ja einfach nicht vorhanden.
Und wie viel kostet das, Lutz?
Das ist so, auch so eine Kickstarter-Kampagne, ja, so eine ehemalige. So,
okay. 115 Euro 115 plus 30 Euro, Euro Versand.
Ja, das ist schon eine ganze Menge.
Schon eine Ansage, ne? Natürlich, aber also man sagt ja immer, nimm rund 10% des Radpreises für das Schloss.
Dann sollte ich es mir nicht kaufen.
Ich muss aber sagen, dass ich bin echt überhaupt kein Bluetooth-Fan. Also immer wenn ich mit so Bluetooth-Zeug rumspiele, dann ständig verliert er die Verbindung und dann muss ich wieder neu pairen. Und irgendwie, weiß nicht, hat das im Test zuverlässig funktioniert bei
das
dir?
Das Schloss hat zuverlässig funktioniert. Mit einem anderen Tracker hatte ich leichte Probleme, der wollte immer nicht. Und vor allen Dingen musste man da erstmal, also das war auch so ein Gerät, ähnlich wie diese USB-Lader, die halt die Geschwindigkeit aus dem Nabendynamo errechnen. Mhm. Der hatte halt keinen eigenen Akku. Das heißt, man musste erstmal 3 Meter fahren, damit ein bisschen Strom da war. Mhm. Und dann konnte man den erst paaren, weil es natürlich ein bisschen blöd ist. Und wenn man dann mal losgefahren ist, dann will man vielleicht auch weiterfahren und die erstmal wieder anhalten.
Sehr interessant. Und im Heft haben wir auch noch, also wie viel, also ja, super viele Gadgets, wenn ich hier so durchblättere. Also ganz viel Fahrzeug.
Lustig fand ich vor allen Dingen noch diese Datenbrille. Also Google Glass kennt ja inzwischen halbwegs jeder und Garmin hat sowas für Radfahrer entwickelt. Haben wir jetzt leider nicht mehr da, mussten wir schon zurückschicken. Aber die sitzt halt auch so ganz normal vor dem Auge und zeigt halt die Informationen, die sonst normalerweise auf dem Radcomputer sind. Mhm. Problem an, also das arbeitet auch zusammen, das haben wir glaube ich noch gar nicht erwähnt, mit einem Radarrücklicht. Das zeigt einem also im Display an, wie viele Autos sich gerade von hinten so nähern.
Okay.
Über ist das 140 bisschen Meter. Viel?
Ja, dass man das alles im Auge hat?
Ja, also wenn die Brille vor der Nase hast oder vom Auge hast, dann sieht das schon ganz gut, also du kannst das schon ganz gut erkennen. Also selbst ich als Brillenträger durch meine Fernsichthälfte da oben.
Aber bist du abgelenkt dadurch?
Ja.
Ja. Weil wenn ich überlege, wenn ich früh zur Arbeit fahre, um wie viel, ich sag mal, böse Rentner und Leute, die nicht so gut Auto fahren können, ich mich rummanövrieren muss, wenn ich dann hier noch die ganzen Daten im Kopf habe, wird es schon gefährlich.
Ja.
Ne?
Ja, und vor allem, man kann ja, es gibt ja dieses, habe ich auch gesehen, hast du auch im Test, dieses Fin, also dieses Silikonband, wo man wirklich in super schneller Geschwindigkeit einfach sein Smartphone auf den Lenker drauf spannt. Und ich finde, das ist so, das ist ergonomisch.
Das ist eine ziemlich geniale Haltung. Dann,
genau.
Mir ist allerdings eine zerrissen Brille. Im Test.
Ah ja, ich habe das noch nicht
hingekriegt.
Also
die Dinger sind davon. Relativ gut, würde ich sagen. Also sie sind auch so.
Aus Österreich kommen die, ne?
Sie sind nicht so auffällig, man kann sie abbauen und keiner sieht, dass es irgendwie eine Halterung dran sein müsste und es macht dann irgendwie auch nicht so die Schönheit des Fahrrades vielleicht kaputt.
No.
Aber leider ist mir halt auch eine kaputt gegangen. Und,
ja. Aber ich glaube, das kann man bestimmt reklamieren, dann schicken sie dir eine neue.
Weiß es nicht.
Könnte ich mir gut vorstellen.
Ich glaube, die habe ich irgendwie für 8 oder 9 Euro gekauft. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das unbedingt reklamieren muss.
Ja. Also Heft kaufen, wenn euch Fahrräder interessieren.
Überleitung.
Du bist mit dem Fahrrad zu Nvidia gefahren.
Fast. Oder? Schon besser, die Überleitung. Schon viel besser, Geno.
Also ich glaube, ein Flugzeug war auch irgendein Klapprad.
Wo war das denn überhaupt?
Ich musste über einen großen Teich nach San Jose, das ist bei San Francisco. Das sind also irgendwie 5500 Meilen. Also selbst wenn da kein Ozean dazwischen gewesen wäre, wäre ich mit dem Fahrrad wahrscheinlich noch nicht wieder da.
Okay.
Ne? Und war eine Konferenz von Nvidia. Aha. Und da haben sie ihre neuen Techniken vorgestellt, zum Beispiel neue Grafikchips.
Weil die, muss ich ja sagen, da haben wir neulich mal drüber geredet, das ist ja total komisch, dass ich mir ich glaube, es ist schon 1,5 Jahre her, habe ich mir eine GTX 970 gekauft von Nvidia und die kostet immer noch exakt genauso viel wie vor 1,5 Jahren. Es gibt natürlich jetzt, oder die gab es auch vorher schon, 89 Ti, aber ansonsten hat sich da ja nichts getan.
Die Preisentwicklung hat sich ein bisschen verlangsamt. Ne? Also früher hatte man den Fall, dass nach 6 bis 8 Monaten immer eine komplett neue Architektur draußen war.
Genau.
Das dauert jetzt meistens so ein Jahr.
Dass sich AMD und Nvidia richtig bekriegt haben.
Und AMD hat einen Marktanteil von um die 20%, Nvidia 80% oder sagen wir 75%. Und da hat Nvidia natürlich es nicht so nötig, mit den Preisen großartig runterzugehen. Ne?
Ja,
und AMD kann es nicht, weil sie Geld verdienen müssen. Sie sind da sowieso schon immer in den roten Zahlen. Das ist so ein bisschen das Problem.
Ja, und was man natürlich bedenken muss, ist, dass durch die Spielkonsolen, die ja eine geringere Leistung haben als eine GTX 79 zum Beispiel, ist natürlich auch bei den Spieleentwicklern so der Leidensdruck nicht so hoch, da immer neue Sachen rauszuhauen. Aber jetzt ist ja Virtual Reality gekommen. Es gibt keine Uplink-Sendung mit mir, wo ich nicht einmal Virtual Reality
Was ist das eigentlich?
Aber da gibt es ja jetzt auf einmal wieder einen Anwendungsbereich. Also wenn man ehrlich ist mit der GTX 970, wenn man die hat, oder dem AMD-Pendant, da kann man ja eigentlich alle Spiele, die jetzt rauskommen, kannst du auf vollen Details spielen, zumindest in Full HD.
Zumindest ne? in Full HD.
Genau.
Also das, was du gesagt hast, ne, mit den Spielkonsolen, da ist schon ein bisschen was an Wahrheit dran. Mhm. Allerdings, wenn du schaust, die ganzen aktuellen Titel, die brauchen schon richtig Leistung. Wenn du dir überlegst, dass eine PS4, naja, ich sag mal, die Leistung von einer 120-Euro-Grafikkarte mittlerweile drinsteckt, 120, 130 Euro und du eigentlich für die aktuellen Spiele, die teilweise auch auf der PS4 laufen in abgespeckter Form, schon 300 Euro eben eine 79 haben musst, ist das schon ein ganz schöner Spagat, den man
da hat. Ja, genau, ne? Klar.
Aber du hast es gesagt, es gibt einerseits Virtual Reality, was jetzt immer wichtiger wird, weil die ersten Geräte sind ja, oder einige wenige Geräte sind zumindest schon bei den Kunden angekommen.
Genau, und Virtual Reality braucht halt wirklich immer 90 Frames.
Immer 90 Frames. Und
das ist ganz schön schwierig.
Selbst die Leute, die sagen, VR so ein Quatsch, die haben immer höher aufgelöste Displays.
Richtig.
4K. Die nicht 4K haben, haben die Zwischenform 1044p. Das sind dann auch auf einmal 4 Millionen Pixel statt 2. Das erhöht natürlich ganz massiv die Anforderungen an die Hardware.
Aber glücklicherweise gibt es ja jetzt bald was Neues.
Erzähl mal, was ist das? Bald ist relativ. Nvidia hat also auf dieser Konferenz, die halten sie seit 7 Jahren ab, die neue Grafikchip-Generation Pascal vorgestellt.
Davor hieß
Maxwell, vorher Kepler und wiederum vorher Fermi. Fermi war ein bisschen Griff ins Klo. Mhm. Den hat Nvidia auch auf dieser Konferenz vorgestellt. Ich glaube, oh Gott, 2009. Das war also dieses ganz berühmte Ding, wo der Nvidia-Chef diese mit Holzschrauben zusammengedengelte, abgesägte Karte hochgehalten hat und gesagt hat, hey, das ist unser neues Produkt. Der große Fehler war, danach eine Pressekonferenz zu machen, das Ding hinzulegen. Also es kam relativ schnell raus. War dann auch nicht so die absolute Top-Karte.
Klassiker.
Der Klassiker, genau. Mm. Und diesmal haben sie den Fehler nicht gemacht. Sie haben nämlich keine lauffähigen Chips gezeigt, aber haben gesagt, sie sind Massenproduktion. Aha. Und es wird ab Juni, Juli Lieferungen geben an so große Cloud-Firmen, an Wissenschaftler, an Supercomputing-Rechenzentren. Da sieht man schon, dass sich Nvidia mit der Generation jetzt erstmal tatsächlich an das Profisegment richtet.
Das machen die doch immer, oder? Dass sie immer die erste Generation, oder?
Ist das war nicht immer so. Das hat sich gewandelt. War
Fermi nicht auch so, dass da zuerst
Fermi war der erste, bei dem das tatsächlich so ein bisschen passiert ist, hat man aber anfangs auch relativ schnell die starken Karten rausgebracht und jetzt hat Nvidia halt gesagt, wir bringen jetzt wirklich den, also die eierlegende Wollmilchsau, so sehen die das zumindest, raus, die alles kann, maximale Leistung sofort und zwar nur Tesla.
Und dann aber wahrscheinlich sauteuer, ne? Also diese Karten für
das. Das weiß man nicht. Ich sag mal so, man kann sich das ein bisschen herleiten. Für den Profibereich ist ja sowieso alles für unsere Zwecke teuer. Wissenschaftler und Co. beziehungsweise Rechenzentren, die sagen aber, ey, wenn die Effizienz super ist, dann lohnt sich das für uns, ein bisschen mehr auszugeben. Nvidia hat keinen Preis genannt. Die haben nur gesagt, okay, sie bringen einen Server raus, DGX1, so eine Workstation mit Intel Xeon-Prozessoren und 8 solcher Pascal-Karten. Die nennt sich Tesla P100.
Also ein komplett PC. Also
ja, sie nennen das Supercomputer in a Box. Ne? Kostet 129.000 Euro.
Okay.
So, und da habe ich mit dem Kollegen Stiller mal ein bisschen geredet. Der hat das auch in seinem Prozessor geflüstert, noch ein bisschen auseinanderklamüsert in der CT. Und da kommt man dann auf einen Preis von $12.500 pro Karte. Jo. Aber wie gesagt, das sind dann die Hardcore-High-End-Dinger für Supercomputer.
Also ein halbes Monatsgehalt für uns so. Ne?
Oder? Ab jetzt vielleicht nicht mehr, Kilo. Ja.
Nee, okay. Aber das ist ja ganz klar, das ist ja absolut, das sind ja wahrscheinlich homöopathische Mengen. Das ist ja jetzt noch nicht Massenproduktion.
Nö, also in der Schweiz gibt es ein Rechenzentrum, die haben jetzt 4.500 solche Karten bestellt, ja, das soll irgendwann kommen.
Aber es gibt es natürlich, aber das aber für uns Gamer interessiert natürlich, wann wird das soweit sein? Also ich habe Gerüchte gelesen, dass Nvidia aufgehört hat, die GPUs, ja, die zeigen, GTX 79 GPUs und 89er überhaupt herzustellen. Dass da jetzt schon die Lagerbestände abverkauft werden. Hast du das auch gehört?
Habe ich auch gehört, kann ich aber ehrlich gesagt nicht bestätigen. Ja. Weil das Problem ist, diese Pascal-Chips, die rauskommen, auch die Gaming-Chips, die werden erstmal High-End sein, wie es ausschaut. Und ich glaube nicht, dass Nvidia eben diese effizienten Maxwell-Chips, die sie halt in der Produktion haben, jetzt sofort aufhört zu produzieren. Das glaube ich nicht. Ich weiß es allerdings nicht. Was man dazu noch sagen kann, das Neue bei diesem Chip ist nicht nur, dass er viel mehr Shader-Rechenkerne hat und so weiter und so fort, wie es üblicherweise ist, sondern er hat auch einen neuen Speicher, HBM2. Mhm. Vielleicht kann sich der eine oder andere Zuhörer noch erinnern, Mitte letzten Jahres. High
Bandwidth Memory.
Yes, exactly. Das ist sozusagen, also früher war das so, vielleicht kann Johannes mal dieses Bild einblenden, was wir Joey aus der Regie, da seht ihr jetzt, zumindest die uns zugucken, den Nvidia-Grafikchip Pascal GP100 und in der Mitte, wo Nvidia draufsteht, das ist der Grafikchip selber und rechts, unten und oben, daneben seht ihr noch vier schwarze Rechtecke. Das ist der Speicher. Da ist jetzt das Neue, dass der Speicher direkt an dem Grafikchip dran sitzt. Und zwar sind das, das kann man auf dem Bild nicht so gut erkennen, sind das Stapel. Jeder dieser Speicher, jeder dieser Rechtecke sind sozusagen vier Speicherchips übereinander gestapelt. Und zwar sind das insgesamt 4x4 GB, also 16 GB Speicher. Das ist schon eine ganze Menge.
Das ist krass, ja.
Und dadurch, dass die eben so eng am Grafikchip sitzen und so nah aneinander, können die über extrem viele Datenleitungen verbunden werden, ohne dass man Signalprobleme hat. Und da kommt dann halt eine riesige Transferrate raus, die eben für die Wissenschaftler besonders. Eine Bandwidth von 1 TB ist theoretisch möglich pro Sekunde. Wow. Nvidia hat gesagt, also zumindest der Chefarchitekt, das Design lässt nicht mehr zu, als sie jetzt haben. Das ist 720 GB pro Sekunde.
Ist was natürlich jetzt, auch noch Hölle viel.
Die aktuelle Plattform, weißt du das auch? Ja, ungefähr die Hälfte. Okay. Also die besten Karten haben ungefähr die Hälfte, 320 GB oder so. Also ein bisschen weniger als die Hälfte.
Also das sind sozusagen die Stellschrauben, an denen sie arbeiten sozusagen. Also die hat, aber wahrscheinlich hat die GPU noch mehr Transistoren als die davor. Also die Leistung der GPU selber ist auch
genau.
Also einmal wird das alles nur über die Speicher
angeboten. Also einmal der Speicher, der ist letztendlich nur dafür wichtig, also jetzt für die Gamer, sage ich mal, ob die dann 16 GB haben, wissen wir nicht, aber 8 haben sie auf jeden Fall. Ist erstmal wichtig, die hohen Auflösungen, die brauchen viel Speicher. VR wird auch immer wichtiger bezüglich der Speicherauslastung, Kantenglättung und so weiter und so fort. Und Spiele haben natürlich auch immer größere Texturen. Speicher kann man nie genug haben. Das ist wie im normalen Desktop-PC, genau bei Grafikkarten das Gleiche. Ja. So, wie war jetzt deine Frage?
Ich wollte nur wissen, sehr professionell.
Ja, natürlich. Ja.
Sehr schön abgelenkt. Nee, ob die höhere Geschwindigkeit der Pascal-Chips nur über die Speicheranbindung wird oder ob da auch noch andere Sachen ganz toll sind.
Du hast Transistoren gefragt, das fällt mir wieder ein. Genau. Sind ungefähr doppelt so viel drin, also 15 Milliarden in diesem kleinen Chip. Ich habe hier mal ein Bild gemacht drüben, warte mal.
Ja, da sieht man. Chip hast du gesagt, so ganz klein ist das Ding nicht.
Ne? Genau, Johannes, du hast richtig recht. Der ist also 610 Quadratmillimeter groß, wie man auf diesem Bild wunderbar sehen kann, durch den Euro. Groß, ne? Größer geht's gar nicht. Also größer können sie diesen Chip eigentlich quasi nicht machen, weil limitiert durch Wafer und so weiter.
Mit der Strukturbreite sogar runtergegangen sind, finde ich das.
Genau, das ist eine 16 Nanometer Fertigung statt 28. Aber die wollten, also Jensen Huang, der Chef, hat gesagt, wir gehen all in.
Ja.
Wenn dann richtig. Warum das so ist? Obliegt den Interpretationen, ob AMD im Hintergrund irgendwas hat, wo sie sagen, nee, wir bringen jetzt schnell vorher was raus und zeigen, dass wir da mehr Leistung haben, wissen wir nicht, aber es ist natürlich auch ein gewisses Risiko, was sie gefahren sind, weil wir wissen ja, nicht jeder Prozess, also gerade neue Prozessstrukturen und Fertigungsverfahren erfordern natürlich ein bisschen Arbeit und Übung, sowohl auf Seiten des Chipherstellers Nvidia als auch bei TSMC in Taiwan, die das herstellen und das auch neu erproben müssen, aber so wie sie gesagt haben, voller Erfolg. Mhm. Wie gesagt, müssen wir mal gucken, wie viel am Ende tatsächlich auf dem Markt landen und wie schnell.
Aber ist es nicht möglich, dass, wenn du gerade sagst, neue Prozesse und so weiter, Ausschuss und so weiter, dass sie dass deswegen gerade wahrscheinlich ist, dass es auch Consumer-Karten gibt, weil das ist doch, wenn ich das richtig verstehe, machen die das doch so, dass sie sozusagen den Ausschuss, da wo einige Pipelines, heißt das so, nicht funktionieren, dass die dann als abgespeckte Consumer-Version verkauft werden. Ich meine, das ist doch möglich, ne? Dass sie also jetzt schon bei der Produktion der High-End-Karten, dass sie da sozusagen schon
das
Billigzeug einsammeln, um uns das
jetzt könnte man natürlich
verkaufen zu können.
Genau. Das stimmt. Jetzt könnte man natürlich aber ganz böse und gemein sagen, das ist ja schon der Ausschuss, was sie jetzt rausbringen, weil dieser Chip für den Profibereich hat 3584 Kerne, 56 Shader-Rechenorganisationen und eigentlich schafft er 3840. Mhm. Also sind sie schon ein bisschen zurückgegangen. Das Problem ist aber auch, nicht nur um das hinzukriegen, fertigungsmäßig, sondern es ist natürlich auch sauteuer. Neuer Speicher Dann NVLink, das ist so eine, ja, so eine Schnittstelle, die wesentlich schneller arbeitet als PCI Express. Mhm. 80 GB statt 16 GB pro Sekunde pro Richtung. Mhm. Das ist für die Gamer aber eigentlich alles gar nicht so richtig nötig. Die brauchen nur Power, die scheren sich jetzt nicht unbedingt um den Speicher, weil der, wir wissen, dass selbst jetzt der Speicher nicht limitiert ist, es ist immer die Rechenleistung an sich. Das heißt, Nvidia würde viel besser fahren, wenn man sagt, das lassen wir jetzt erstmal bei den Kunden und in den Zielgruppen, die sowieso das Geld bezahlen. Da haben wir sowieso eine Marktführerschaft von, oh Gott, ganz, ganz viel. Bei den Gamern können wir jetzt nicht so viel Geld verlangen. Nee. Da sollte also es wahrscheinlich nicht mehr als 500, 600 Euro sein.
Genau, und man braucht so eine 300-Euro-Karte, genau, wie die GTX 79.
Genau, und das dann kannst du, also vielleicht straft mich Nvidia auch Lügen, aber das kannst du eigentlich zurzeit nur noch mit GDDR5 machen, um da einen ordentlichen Preisbereich zu haben. So. Und da gibt es GDDR5X. Mhm. Der wird zurzeit noch nicht eingesetzt, der ist letztendlich ein bisschen schneller als der jetzige GDDR5, wodurch man auch um die, ich würde mal so aus dem Bauch heraus tippen, 400 GB pro Sekunde erreichen kann, wenn man es ordentlich macht. Mhm. Das wird auch für VR reichen erstmal. Ja,
ne? Wann rechnen wir mit einer neuen Architektur von AMD? Ist das schon?
Das ist ziemlich sicher, dass das, also die haben ja schon angeteasert, Polaris heißt die.
Ah ja, genau.
Und die wird wahrscheinlich kurz vor der Computex vorgestellt und auf der Computex werden dann wahrscheinlich die ersten Karten zu sehen sein.
Ah ja, fährst du dahin?
Gilt übrigens wahrscheinlich nicht, aber ein Kollege.
Ah ja, okay. Also da wird es ja dann wahrscheinlich auch die ersten Pascal-Karten geben, ne?
Nicht, kann ich jetzt nicht so viel dazu sagen, aber was ich sagen kann, ist, dass in diesem Zeitfenster auch Gamer-Karten auf jeden Fall vorgestellt werden. Das haben wir auch schon auf Heise Online geschrieben, deswegen das kann ich sagen.
Ich hoffe, die Kollegen
in den nächsten sechs Wochen werden Gamer sozusagen die Neuigkeiten haben, die sie brauchen.
Ich hoffe, die Kollegen bringen mir dann eine mit aus Taiwan.
Die schicken die auch ins Büro. So ist es ja nicht. Also ja, Nvidia.
Dann werde ich direkt für meinen Büro-PC so eine Karte beantragen.
Ja, natürlich. Du hast ja auch nur eine 89 Ti für 700 Euro, von daher, du brauchst das ja auch nicht.
Ich komme da ganz hart an meine.
Würdest du dir so ein Ding kaufen? Wenn es jetzt nicht der Chef bezahlt, sondern du selber?
Ich würde für
wichtiger
meine
Punkt.
Wichtiger Punkt, sehr wichtiger Punkt. Also ich würde für meine private Grafikkarte ist so meine Schmerzgrenze, glaube ich, 400 Euro. Mhm. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass da irgendwas. Das
wird nicht reichen.
Ja, aber dass es da irgendwas geben wird in diesem Jahr noch, vermute ich. Ob von AMD oder von Nvidia.
Also wichtig ist, wir haben jetzt im 300-Euro-Bereich Grafikkarten, wie du sagst, die sind ganz okay. Die 79 ist aber auch nur die Mindestvoraussetzung für VR und Gedöns.
Ja.
Wie gesagt, auch hohe Auflösungen brauchen ja ungefähr diese Power,
um. Ja.
Und
das Problem ist, dass die Sachen halt auch noch, also die VR-Sachen sehen ja auch, also wir haben ja diese VR-Marathon-Videos gemacht, wo wir 6 Stunden sowohl Oculus als auch Vive gespielt haben und die Leute haben alle gesagt, oh, das sieht ja aus wie vor 10 Jahren. Es ist eben so, dass man, wenn man diese 90 Frames die ganze Zeit schaffen muss, dann ganz musst du halt mit den Details runter, weil bei den normalen Spielen, die so toll aussehen, da ist das ja nicht schlimm, wenn die Framerate dann mal auf 30 runtergeht, das ist immer noch total flüssig. Aber bei VR musst du definitiv die 90 Frames haben, sonst wird dir sofort schlecht und dann musst du mit den Details runter. Und deswegen bin ich halt total heiß auf.
Also ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn Nvidia die GeForce-Karten mit Pascal-Architektur ankündigt, dass sie in dem Bereich auf jeden Fall einen Nachfolger der 79 bringen müssen.
Absolut, ja, denke ich nämlich auch.
Wegen das wird
im gleichen Preisbereich.
Und auch wegen dieser, die 79 hat ja so eine bisschen angeruchte Karte mit 3,5 von 4 GB. Du hast das ja in deinen Tests, glaube ich, auch gesehen bei VR, bei der Vive, glaube ich, dass mit der 89 geht es eigentlich immer flüssig, mit der 79 gibt es hier und da mal Probleme. Können wir jetzt nicht unbedingt auf den Speicher schieben, aber es ist halt Fakt, die Rechenleistung zwischen den beiden Karten unterscheidet sich sonst nicht großartig. Mhm. Also wir sehen, da ist auf jeden Fall Bedarf da.
Ja, auf jeden Fall. Ja, da freuen wir uns drauf. Wir freuen uns natürlich auch auf euer Feedback hier zum neuen Heft und wir freuen uns auch, wenn ihr auch mal unsere anderen Hefte, die wir so machen, Mac and I und Make und digitale Fotografie.
Vielleicht kannst du noch mal sagen, wo die Leute ihr Feedback hinschicken
können. Ja, das wurde eigentlich, ich dachte,
das steht im Editorial.
Drin, Video Johannes. Das im Heft drin stehen, ganz groß, wo sie sich
das ansonsten halte ich es noch mal ganz kurz in die Kamera rein.
Ja.
Aber www.ct.de/layout und ihr könnt natürlich wie immer auch an einfach uplink@ct.de schicken oder ihr könnt auch
Facebook, Google Plus, Twitter.
Facebook.
Lesen wir alles
und YouTube natürlich und Heise Forum und überall könnt ihr uns erreichen.
Kommt um uns nicht herum.
Erfreuen mit eurer Meinung, weil wir da wirklich ganz gespannt sind, wie ihr das so findet. Wir sind auch ein bisschen stolz auf das neue Heft. Ja, fein. Dann vielen Dank fürs Einschalten, heißt das ja nicht, sondern reinklicken. Vielen Dank fürs Reinklicken.
Neuerdings heißt das Reinklicken, genau.
Und alles Gute, schönes Wochenende und bis bald.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Ciao.